SWR 2.
In Reflexe heute mit der letzten Folge der Sommerwiederholungsserie Denkstoffe mit Gesprächen über Schlüsselwerke der Philosophie und Kulturtheorie. Mit der Dekonstruktion hat der französische Philosoph Jacques Derrida in seinem Werk De la Grammatologie einen Begriff geprägt, der in den 80er und 90er Jahren weit über die Philosophie hinaus aufgegriffen wurde. Literaturtheoretiker, Architekten, Modemacher, sie alle dekonstruierten plötzlich, was das Zeug hielt. Worum es Derrida ging, dazu befragt Barbara Basting die Philosophin und Derrida-Expertin Petra Gehring von der Technischen Universität Darmstadt. Doch zuerst hier die Stimme des 2004 verstorbenen Autors selbst. In einer Sendung von France Culture erinnerte sich Derrida an seine Jugendlektüren.
Rousseau est passé par l'école, mais de Gide, alors tout seul, je me suis rendu à Nietzsche, c'est-à-dire que l'immoraliste de Gide m'a conduit vers Nietzsche. Et à ce moment-là, j'ai commencé à acheter des livres. Il n'y avait pas de livres chez moi, ou très peu.
Wir haben hier die Stimme von Jacques Derrida gehört. Wir führen kein Gespräch über ihn als Person, über seine Biografie. Trotzdem ist die Stimme für ihn ein wichtiges Thema gewesen. Eines seiner frühesten Bücher heißt La Voix et le Phénomène, 1967 erschienen, im selben Jahr wie De la Grammatologie. Stimme, Unmittelbarkeit, Ursprünglichkeit, Natürlichkeit, das war für ihn ein wichtiges Thema. Petra Gehring, wir sind da schon mitten im Thema. Haben Sie Jacques Derrida selber erlebt, ihn gehört, seine Stimme gehört?
Also so leibhaftig habe ich ihn nie erlebt. Ich kenne natürlich einige Filme und auch Tonaufnahmen. Ich habe ihn aber nicht selbst gesehen und gehört als Redner oder Lehrer akademischen. Ich hätte sogar die Gelegenheit gehabt, als ich in Bochum studierte, war er mal zu Gast und das war natürlich Thema an der ganzen Universität. Ich hätte also hingehen können. Ich saß schon einmal in einer Dissertation, unter anderem über ihn, und habe eigenartigerweise eine völlige Abwehrreaktion gehabt. Ich wollte nicht hingehen, ich wollte den nicht hören, weil ich hatte ganz intensiv mit den Texten zu tun. Die lagen auf meinem Schreibtisch, habe mich ganz weit reingedacht und ich hatte das Gefühl, wenn ich den jetzt höre, dann werde ich immer, wenn ich lese, diese Stimme mit im Ohr haben. Und das wollte ich nicht haben. Ich wollte eigentlich die Distanz haben und von daher habe ich damals Derrida ziemlich bewusst eigentlich zum Text gemacht oder als Text belassen und das darauf verzichtet, die Stimme und den Auftritt, die Performance zu erleben.
Nun ist es ja genau das, was Derrida angreift in seinen Schriften. Er sagt, man ist in der gesamten Philosophiegeschichte immer auf diese Ursprünglichkeit gegangen. Das heißt, es ist ein Mythos, dass die Stimme mehr vermittelt von der Person als das, was sie uns schriftlich übermittelt oder hinterlässt.
Also dafür, nur mit dem Text zufrieden zu sein, hätte ich mich sicher auf Derrida berufen können. Auf der anderen Seite war es ja auch etwas Feigheit, also Feigheit im Grunde vor der Macht und der Wucht der Stimme. Damit habe ich auch der Stimme sehr viel zugetraut, eine gewisse Präsenz auch zugetraut. Insofern denke ich, es ist ambivalent, aber es ist wohl richtig. Ich hätte gegebenenfalls mit Derrida mich vor Derrida rechtfertigen können, dass ich ihn nicht hören wollte.
Petra Gehring, schauen wir auf das wichtige Werk, das im Zentrum dieser Sendung stehen soll, De la Grammatologie, 1967 erschienen, 1974 erst in deutscher Übersetzung. Was ist das denn für ein Werk, vielleicht erst einmal vom Titel her gesehen, De la Grammatologie?
Das ganze Werk, ein großer Teil jedenfalls des Werks von Derrida, also eigentlich jeder seiner Texte, arbeitet sich ab, lässt sich faszinieren, reflektiert das Verhältnis von Schrift im engeren Sinne und anderen Formen der Vermittlung von Sinn. Schreiben und Lesen sind zwei Praktiken, die Derrida als Philosoph ganz neu ausgeleuchtet hat. Und der Titel Grammatologie, also mit Derrida würde man sagen, Wissenschaft von der Schrift oder vom Schreiben könnte man vielleicht auch sagen, vom Geschriebenen. Aber letztlich ist es der Terminus Schrift, der da gemeint ist. Das legt schon nahe so eine Art Grundlegungsanspruch. Also eine Theorie dessen, was wir Logos genannt haben, von der Schrift her zu entwerfen. Wobei die Kritik am Logos, also an der Idee, dass die Rede das ist, in dem sich Sinn genuin entwickelt, steckt mit drin. Also der Gegenbegriff zu Grammatologie wäre wahrscheinlich so etwas wie Logologie. Dagegen wendet sich das. Also im Text wird vielfach durchbuchstabiert, durchvariiert, an Autoren demonstriert, was gemeint sein könnte mit diesem Blickwechsel auf die Schrift. Und das bündelt diese sehr wuchtige, grundlegungsartige Entscheidung, so ein Wort zu prägen. Es ist ja ein Kunstwort.
Jetzt ist dieses Werk 1967 erschienen, ein Jahr vor Mai 68, vor den Studentenaufständen. In was für ein Klima ist dieses Buch hineingeraten, hineingestellt worden, Petra Gehring?
Es ist auf jeden Fall ein extrem kreatives und produktives Klima, in dem unter anderem die Arbeiten von Derrida entstanden sind, diese frühen Arbeiten. Es gibt eine ganze Menge weiterer Theoretiker, Philosophen oder im Grenzgebiet zur Philosophie arbeitender französischer Intellektueller, die in dieser Zeit publiziert haben, diskutiert worden. Derrida war nicht unbedingt der bekannteste, eher einer unter den jüngeren vielen, die Teil eines fulminanten intellektuellen Universums waren zu dieser Zeit. Wir sagen in den deutschen Diskussionen manchmal Poststrukturalismus, wir sagen manchmal Neostrukturalismus. Mit diesen Etiketten verbinden sich subtile Wertungen, also aus der Sicht der deutschen Universitätsfächer insbesondere, aber auch der politischen intellektuellen Szene, sind diese französischen Denkexperimente und Texte sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Da gab es auch Wellenbewegungen. Derrida kam relativ spät in der deutschen Diskussion an, hat sehr provoziert und wurde auch heftig abgelehnt.
Von Habermas unter anderem?
Unter anderem von Habermas. Es gibt auch viele Polemiken, die sich speziell auf die sprachliche Form von Derridas Texten beziehen. Der galt als unverständlich, wirr, heideggerianisierend, kryptisch irgendwie und auch vom Thema her abwegig. Was will der eigentlich quasi? Ich denke, so war die Wahrnehmung in Frankreich nie. Es gab aber in Frankreich auch nicht den Derrida-Kult, den es dann zeitweilig in den USA und auch mit großer Verspätung in bestimmten deutschen Szenen gab.
In der Grammatologie taucht ja ein Schlüsselbegriff auf, den wir unbedingt nennen müssen, wenn wir von Jacques Derrida sprechen. Das ist die berühmte Dekonstruktion, die ja dann auch den Siegeszug durch alle möglichen Disziplinen bis hin zur Architektur angetreten hat und natürlich auch zu dieser Polemik, von der wir eben kurz sprachen, beigetragen hat. Petra Gehring, was hat es mit diesem Begriff auf sich?
Also zunächst mal ist interessant, dass der Begriff tatsächlich von Derrida verwendet wird, aber keineswegs allein steht. Also er verwendet ihn keineswegs so prominent als die Überschrift für alles, was er macht, wie das durch die Derrida-Leserschaft, die Derrida-Gemeinde dann zeitweilig kolportiert wurde. Aber es ist eine interessante, wiederum Wortschöpfung, mit der er versucht, sein eigenes Verfahren zu charakterisieren. Und das Verfahren ist nicht einfach nur eine Methode, wie Methoden sonst man sich so vorstellt, als etwas, was man auf Inhalte anwendet, sondern das Verfahren hat den Anspruch, auch gleichzeitig Inhalt zu sein. Also in der Methode steckt eine Botschaft und die Botschaft oder die Thesen, um die es Derrida geht, die werden durch diese Vorgehensweise, wie er mit Texten arbeitet, eingelöst. Das ist jedenfalls der Anspruch. Dekonstruktion, hörbar ein zusammengesetztes Wort, das einerseits Destruktion enthält, also Zerstörung, aber andererseits Konstruktion, also Neuschöpfung oder Bau oder Herstellung, Verfertigung, wie auch immer. Philosophie historisch schließt das an pathetische Konzepte von Destruktion. Bei Nietzsche beispielsweise finden sich Postulate, dass Zerstörung die Bedingung der Möglichkeit von freien Gedanken und dergleichen ist. Derrida versetzt solche bloßen Zerstörungspostulate ganz bewusst in die Schwebe, indem er das Kon dranhängt. Also die Maßnahme, die er getroffen hat bei der Schöpfung dieses Kunstwortes, war, De und Kon so zu kombinieren, dass ein Mittelding herauskommt, also eine Ambivalenz in dem Begriff selbst entsteht und auch in dem Verfahren selbst entsteht. Es bekennt sich dazu, nicht nur kritisch zu argumentieren oder dergleichen, was Philosophie ja immer tut, sich reiben an dem, was da ist, an Thesen, sondern zu zerstören, auch damit willkürlich, hart, harsch, unfair mit Texten zu arbeiten. Das ist destruktiv. Auf der anderen Seite aber auch Eigenes anzubieten, einzuflechten, sei das poetisch, sei das spielerisch, sei das im Sinne von philosophisch ausgefeilten, ausgearbeiteten und in gewisser Weise auch methodischen Thesen, dem Leser etwas anzubieten, konstruktiv zu arbeiten eben. Und in der Kombination hat man eine Vorgehensweise, die auf der anderen Seite auch nicht einfach nur konstruktivistisch ist. Auch das ist ja ein Stichwort, das wir kennen aus verschiedenen wissenschaftstheoretischen Zusammenhängen. Der reine Konstruktivismus würde, wie ein Destruktivismus auch, behaupten, alles ist neu, was ich schaffe, alles ist selbst gemacht, selbst gedacht, war noch nicht da so, sondern wir postulieren, dass Denkarbeit mehr oder weniger losgelöst von Vorgaben, von Bindungen ans Gegebene, wenn schon nicht möglich ist, oder jedenfalls gewollt und ist und erstrebt wird. Dieses konstruktivistische Pathos weist Derrida auch zurück. Das heißt, wenn man jetzt die Konstruktion vom Kon her liest, dann ist es ein an das, was destruiert werden muss, gebundenes Konstruieren. Wie das konkret aussieht, wird man sich natürlich fragen. Was macht er eigentlich? Er setzt sich in der Tat fast immer sehr, sehr eng mit mindestens einem klassischen Autor auseinander, manchmal sogar mehreren.
Vielleicht sollten wir da ein paar Beispiele nennen, die jetzt auch gerade in der Grammatologie wichtig sind, weil wir ja vorhin davon gesprochen haben, also er geht von der sprachlichen Beschaffenheit von Erkenntnis aus, der Linguistik-Turn, der das ganze 20. Jahrhundert prägt. Und jetzt geht er auf 2, 3 Autoren los in der Grammatologie, an denen er das durchexerziert.
Ja, das sind insbesondere Jean-Jacques Rousseau und Claude Lévi-Strauss. Das Buch zerfällt regelrecht in 2 Teile, die diesen beiden Autoren gewidmet sind. Was macht er? Er liest ganz intensiv und kleinschrittig, arbeitet sich, bohrt sich geradezu hinein in die Einzelheiten der Texte der Autoren, mit denen er sich befasst, zergliedert und zerlegt das, was er vorfindet und liest es gewissermaßen gegen den Strich. Also er fragt, was an versteckten, impliziten Vorannahmen, undurchdachten Aspekten, kleinen Widersprüchen, Ausweichmanövern und dergleichen in dem, was er da liest, wohl zu finden ist. Das wird dem Leser dann sehr detailliert gezeigt. Also wenn man so will, ist es eine aufzeigende Arbeit. Aber es wird nicht einfach wertfrei vorgestellt, sondern es wird auch kritisiert. Das heißt, es wird ein Stück weit entlarvt, was für ein eigenartiges Bindegewebe in den Theorien, die man da vor sich hat, drinsteckt.
Das ist ja auch die Schwierigkeit dann bei der Lektüre, das haben Sie ja auch schon angesprochen, Frau Gehring, dass eben das Befremden am Anfang über Derrida, über seine Schriften so groß war, weil das eben eine unglaublich komplizierte Art des Schreibens ist oder eine Art des Schreibens, an die man sich erst gewöhnen muss.
Genau, man muss zunächst mal sich ungeheuer verlangsamen lassen. Also dieses kleinteilige Abschreiten der Überlegungen anderer, das ist man als Leser so nicht gewöhnt. Also auch dort, wo Theoretiker mit Theoretikern im Gespräch sind oder die irgendwie diskutieren oder kritisieren, geht's in der Regel schneller. Die Gedankengebäude anderer werden kursorisch oder vielleicht auch genauer, aber sie werden referiert, vorgestellt und dann setzt man sich mit ihnen auseinander. Derrida zwingt gewissermaßen zu akribischer Neulektüre. Natürlich muss man im Grunde, wenn man das liest, auch die Texte nochmal wieder in die Hand nehmen, um die es geht. Und dann zeigt er, wie gesagt, viele kleine Dinge assoziiert, auch leitet ab, ergänzt und dergleichen, die ihm auffallen. Und man hat ein unangenehmes Gefühl, weil das ist ein Vorgehen, das ein bisschen wie eine Psychoanalyse funktioniert oder wie ein Verhör. Man hat das Gefühl, der Text, der so gelesen wird, der hat eigentlich keine Chance, der kann sich kaum wehren. Der wird so gelesen, wie derjenige, der das geschrieben hat, eigentlich gar nicht erwartet hat, dass er jemals gelesen würde. Also das ist so ein Punkt, da wird man gewissermaßen eingesogen in eine Lektürestrategie, die dem Autor, um den es da geht, unter die Haut will.
Jetzt gibt es ja auch gerade, wenn ich jetzt Ihrer Beschreibung zuhöre, dieses Moment des sehr Faszinierenden, dieses Ernstnehmens eigentlich des ursprünglichen Textes. Gleichzeitig gibt es natürlich das Moment auch, was soll man jetzt eigentlich mit diesen Bruchstücken machen? Zu was soll sich das fügen, außer dass gezeigt wird, Texte verraten manchmal etwas über ihre Verfasser, das diese selber gar nicht gesehen haben?
Ja, es ist eine mehrfache Irritation tatsächlich. Zum einen wird einem natürlich der Text fremd, der da gelesen wird, weil man dachte, man würde den kennen. Aber so gelesen hatte man ihn noch nie. Also das ist schon eine wuchtige Irritation. Plötzlich zerläuft oder zerfällt das Bild, das man von einer bestimmten Theorie oder einem bestimmten Denker hat, einem zwischen den Händen. Und irgendwie wird ein ganz anderes Bild evoziert. Dann ist man irritiert über Derridas Vorgehensweise, der man ja da selbst auch folgen muss oder folgt. Und in der Tat ist dann die Frage, ja, worauf läuft es denn zu? Was will denn dieser eigenartige Autor, der mir hier seine Lektüren vorführt, was will denn der jetzt eigentlich mir sagen? Was habe ich davon? Worauf zielt das hin? Ist das eine These? Ist das eine Theorie? Oder verharrt der in diesem eigenartigen lesenden Modus und bringt mich eigentlich nur in Auseinandersetzung mit allem zugleich? Letzteres ist tatsächlich ein Stück weit das Ziel des dekonstruktiven Verfahrens. Es will nicht landen bei einer Botschaft, die dann von dem Typ ist, wie Philosophie oder Theorie in den letzten Jahrhunderten Botschaften formuliert und verpackt hat. Das heißt, das, was Derrida zunächst mal abarbeitet, rückbaut, auseinandernimmt, das will er nicht dann seinerseits wieder mit einer ganz anderen Theorie zugleistern und wieder verschließen und sozusagen die bessere Theorie selben Typs hinstellen, sondern es geht ihm darum, wenn man so will, den Stil der Theoriebildung als Ganzen zu befragen und auch zu verändern.
Das ist ja eine sehr radikale Geste. Wir haben jetzt also einiges gehört darüber, wie dieses Verfahren, das ja ein Nichtverfahren ist, der Dekonstruktion von Jacques Derrida, wie er mit Texten umgeht. Jetzt habe ich über ihn gelesen, dass die Rezeption, die sehr enthusiastische Rezeption, die er vor allem in Amerika und vor allem in literaturwissenschaftlichen Departments und weniger in der Philosophie erfahren hat, damit zu tun hat, dass er eben gerade keine Ideologie angeboten hat, sondern einfach eine Art subversive Praxis. Also das heißt, in dem Kontext der damaligen Zeit, in den 80er Jahren, fiel es auf sehr fruchtbaren Boden, weil man merkte, dass diese ideologischen Gebäude des 20. Jahrhunderts alle mehr oder weniger zerbröckelt waren. Lässt sich dadurch sein großer Erfolg erklären, Petra Gehring?
Das ist denkbar. Also ein wichtiger Punkt, der natürlich für Literaturwissenschaftler, Textwissenschaftler überhaupt sehr, sehr spürbar ist, wenn man einmal Feuer gefangen hat und sich sozusagen festgelesen hat an derridaschen Texten. Es ist insgesamt ein Fest des Textes, ein Fest der Lektüre, eine Einladung zur Vertiefung, nicht zum allgemeinen drüber schwadronieren über Literatur, sondern tatsächlich zum Auskosten und Einsteigen in Einzelheiten. Das muss begeistern, wenn man Literatur liebt, und das erdet natürlich auch das Diskutieren. Das erdet fachliche Diskussionen, aber es erdet auch intellektuelles Flanieren und Nachdenken, wirklich auf die Texte selbst zurückzukommen, auf die Formulierungen, auf das atemberaubend Granulare, das Sprache auch zu bieten hat. Dass vielleicht dazu kommt, dass so ein bestimmter Typ des ideologiekritischen Bescheidwissens über Literatur einfach ausgehebelt wird mit einem solchen Vorgehen, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich bin ja nun selbst keine Literaturwissenschaftlerin, aber reden über Bücher, indem man ihre Namen fallen lässt, also ihre Titel fallen lässt oder sich auf der Ebene von Deutungen bewegt, das ist natürlich genau nicht das, was Sache der Dekonstruktion sein kann, sondern weder Autorennamen noch Schulen des Interpretierens noch Anwendungsanmutungen, also was sagt die Literatur dem Leben oder dergleichen, das alles findet mit der Dekonstruktion nicht statt. Insofern ist es eine Tabula rasa-Geste, neu anfangen, ganz anders dran gehen. Und ich denke, das hat seinen Reiz.
Derrida ist vor allem ab den späten 80er Jahren, 90er Jahren zunehmend auch als sehr politischer Autor wahrgenommen worden, als jemand, der sich zum Beispiel relativ bald nach dem Mauerfall geäußert hat zum Begriff des künftigen Europa oder der künftigen Demokratie oder der in einem seiner letzten ganz großartigen Bücher Voyous, Schurken, sich mit der Politik von George W. Bush und diesen Kriegsdeklarationen gegen die sogenannten Schurkenstaaten nach 9/11 verwendet hat. Vielleicht können Sie uns erklären, wie eigentlich diese Bewegung aus der Dekonstruktion herzuleiten ist, wie es dazu kam.
Richtig ist, dass zunächst einmal die Frage, ja, eine Analyse der Schriftkultur sozusagen, Schriftkultur im besten Sinne, in der wir leben, Derridas Hauptthema war, eine Zeichentheorie, die dem gerecht werden kann, die Kritik der Idee, reine Mündlichkeit, Präsenz dessen, worum es geht, hier und jetzt in der Stimme und dergleichen zu kritisieren, gehört dazu. Also die Auseinandersetzung mit der Frage, wie Vermittlung, wie Medien funktionieren, das sind alles zunächst mal sehr grundsätzliche und, wenn man so will, theoretische Themen. Also Zeichentheorie, Texttheorie. Seine eigene intensive Arbeit drehte sich eigentlich um die Problematik, wie Zeichen funktionieren und wie wir anders mit ihnen umgehen können, als wir das in der Tradition von Wissenschaft, in der wir stecken, bisher gemacht haben. Die in den 80er und 90er Jahren dann neu auftauchenden ethischen, politischen Fragestellungen und Themen streichen, glaube ich, die früheren Texte nicht durch. Also es ist kein Bruch im Werk oder dergleichen, sondern sie treten hinzu. Und jetzt ist die interessante Frage, hat das eine mit dem anderen eigentlich was zu tun oder kann man das irgendwie aufeinander beziehen? Mit Derridaschem Werkzeug müsste man sagen, ja. Das versucht er auch an vielen Stellen deutlich zu machen. Wenn man so verfährt, wie er das zunächst mal über Jahre praktiziert und propagiert hat, das heißt, wenn man mit diesen dekonstruktiven Methoden, die er vorschlägt, die Frage nach Sinn, nach Botschaften, nach festen Theorien, Begriffen, Thesen in die Schwebe versetzt, also Ambivalenz erzeugt, um zu zeigen, wie voraussetzungsreich das eigentlich ist, was wir für so leicht in Thesen oder Texte verpackt behalten, dann lässt er uns in einer zunächst mal ja mehr oder weniger kreativen Ratlosigkeit zurück. Paradoxien sind das, mit denen wir dann zurückbleiben. Das ist fruchtbar, weil er erläutert, was man dabei lernen kann. Aber der Aha-Effekt beschränkt sich zunächst mal sozusagen auf dieses reflexive Moment. Ich verstehe möglicherweise besser, was da passiert, während es passiert in der Lektüre, bei der Auseinandersetzung mit gegebenen Theorien. Bleibt es dabei oder ist nicht noch mehr möglich, wenn man sich intensiv darauf einlässt, dass Sinn durch Texte gemacht wird und in denen sich im Grunde auch nie endgültig zusammenballt zu etwas Fassbarem, sondern, wenn man so will, entgleitet, immer wieder neu aufgesucht werden muss.
Das war der berühmte Tanz der Signifikanten, den man Derrida auch immer vorgeworfen hat.
Ja, genau, das macht natürlich nervös, das sich immer wieder klar zu machen. Man verliert den Boden ein Stück weit unter den Füßen, aber es ist wichtig und relevant zu verstehen, warum. Bleibt's dabei? Bleiben wir dann, wenn wir bilanzieren wollen, ich sag mal, was die Welt im Innersten zusammenhält, bei Befunden wie, das kann man nur in solchen Negativverfahren zeigen, letztlich ist alles Ambivalenz, letztlich entgleitet Sinn immer oder dergleichen. Also bleibt es bei solchen Negativaussagen und können wir so, ich sag mal, die Welt erschöpfend beschreiben? Da schließt Derrida mit seinen Überlegungen zum anderen, zum ethischen und politischen anderen an. Wenn wir uns in diesem Modus, sage ich mal, des Paradoxiebewusstseins bewegen, den er eigentlich einfordert, dann ist nicht alles egal. Dann ist nicht die Welt grau in grau. Sondern dann wird möglicherweise umso klarer, wie die Punkte, an denen wir uns festlegen, an denen wir Entscheidungen treffen, an denen uns Dinge wichtig sind, obwohl sie anders sein könnten, müssen sie und sollen sie für uns so sein, dass wir da sozusagen mit einer anderen Dimensionierung zu tun haben, mit einer moralisch-ethischen, also er verbindet das sehr stark mit der Ethik von Levinas, das ist jetzt nicht irgendeine Ethik, die Regeln aufstellt oder dergleichen.
Emmanuel Levinas,
ein für Derrida ab einer bestimmten Zeit sehr, sehr wichtiger Denker, der deutlich macht, dass in solchen Momenten, wo wir uns binden, festlegen, ganz sicher sind, sozusagen einseitig werden, dass wir in diesen Momenten uns im Grunde einem Gesicht zugewandt haben. Einem Gesicht von jemandem, dass es um jemandes Willen passiert oder für jemanden, mit jemandem, durch jemanden erfasst. Das kann wirklich ein Gegenüber sein, ein Mensch, jemand mit einem Namen. Das kann aber in vermittelterer Weise auch eine politische Konstellation sein, in der sozusagen schreiendes Unrecht zum Beispiel uns einfach in Klarheit bringt.
Das heißt mit anderen Worten, dass es am Schluss doch auch eine Verbindlichkeit gibt, auf die Derrida dann wieder zurückführt. Und sei es eben auch diese Verbindlichkeit des ständigen Überprüfens, Überdenkens, des Wiedererwägens, Petra Gehring.
Also dem Satz, es gibt Verbindlichkeit, hätte er vermutlich zugestimmt. Dass man am Schluss darauf kommt, das hätte er wohl sofort mit irgendeinem diabolischen Satz gekontert. Denn ich glaube, das ist jetzt auch wieder die andere Seite, auch die nach wie vor sozusagen dekonstruktive Diabolik, die auch in diesen ethischen Diagnosen Derridas drin steckt. Eine Endstation kann der andere auch nie sein und er ist auch nie präsent. Also auch das ist ein entgleitendes Moment, auch immer von Scheitern gezeichnet. Und wir können uns da weder ausruhen, noch gibt es da eine Geborgenheit, noch können wir sozusagen im Ich-Du irgendwie versinken oder kommt vom Du ein Ich für uns heraus. All diese Figuren, die Schließungsfiguren sind, hat Derrida immer gekontert und würde er auch kontern, wenn man sozusagen die Wende hin zur Ethik, zur Sozialphilosophie, zur politischen Philosophie, die er so allmählich vollzogen hat in den 80ern, wenn man die so interpretieren würde.
Petra Gehring, Unabschließbarkeit als wichtiger Punkt von Derridas philosophischer Arbeit. Wir müssen diese Sendung trotzdem abschließen, obwohl es natürlich noch sehr, sehr viel zu sagen gäbe über die Grammatologie, überhaupt über Derridas Texte. Er hat ja um die 40 Bücher geschrieben, zahlreiche Aufsätze. Wenn jemand heute Derrida lesen möchte, vielleicht nicht unbedingt mit der Grammatologie, die ja ein sehr schwieriger, anspruchsvoller Text ist, sondern mit etwas anderem anfangen möchte, was würden Sie empfehlen?
Ich würde vielleicht zwei kleine Texte aus den 80er Jahren empfehlen. Der eine heißt einfach Chora, also ist ein griechisches Wort, also Chora. Ich erläutere jetzt nicht, um was es da geht. Das zweite ist ein Text, der heißt Schibboleth für Paul Celan, für den Dichter Celan. Und es geht um dessen Texte, aber nicht nur darum. Philosophen würde ich vielleicht nach wie vor die Stimme und das Phänomen empfehlen. Also das ist die Auseinandersetzung mit, oder eine Auseinandersetzung mit Husserl, die gleichzeitig aber auch an einem Phänomen, nämlich am Problem der Stimme entlang geführt wird. Also Philosophen, die Spaß an phänomenologischen Fragen haben, denen würde ich diesen Text nach wie vor empfehlen.
Damit sind wir wieder bei der Stimme und bei dem Anfang unseres Gesprächs über Jacques Derrida und die Grammatologie. Petra Gehring, ich danke Ihnen sehr für Ihre Auskünfte.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.